Mein Herz ist auch voll Dankbarkeit, dass Sie so zahlreich Nachmittag erschienen sind. Keine richtigen Mittagsschläfchen gegangen. Vielleicht machen Sie ein kleines Mittagsschläfchen hier. Also mein Vortrag wird nicht lange sein, aber ich rechne damit, dass er doch manche Fragen bei mir trägt. Ich arbeite sehr gerne mit verschiedenen Fragen. Und die Fragen können wirklich ganz unterschiedlich sein. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht jeden Tag die Begegnung mit jüdischen Menschen haben. Nützen Sie die Gelegenheit, fragen Sie etwas, was Sie interessiert, aus der Bibel und nicht nur aus der Bibel. Vielleicht schenkt mir Gott die Weisheit, eine Antwort Ihnen zu geben. Wir haben schon ganz tolle Unterhaltung gehabt in der Pause mit manchen Geschwistern hier. Wofür ich noch sehr dankbar bin, da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, Andreas hat schon Danke ausgesprochen für die Menschen, die Mittagessen vorbereitet haben, die Salate mitgebracht haben. Und ich persönlich bin sehr, sehr dankbar für die Geflügelwürstchen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, warum. Ich bin so oft unterwegs in den christlichen Häusern oder privat bei den Christen zu Hause. Und manchmal serviert man ein Schweinesteak oder Wurst oder sowas. Und wenn ich sage, Leute, Entschuldigung, ich esse das nicht, dann wundern sie sich, die Leute, und sagen, ach, wenn du an Jesus glaubst, warum isst du kein Schweinefleisch? Da sage ich immer wieder, Jesus ist nicht dafür gestorben, dass ich Schweinefleisch essen darf. Also muss man, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so berücksichtigt ist und dass ich als Jude hier auch mit euch gemeinsam essen darf. Vielen Dank. Also, unser Thema heute, Israel. Sie haben schon gemerkt, heute Morgen bei der Predigt habe ich einige Fragen gestellt. Und ich weiß, dass im Rahmen der Predigt kann man die Fragen stellen, aber im Großen und Ganzen bleiben das alle rhetorische Fragen. Ja? Ich stelle die Fragen und bekomme keine Antwort von Ihnen, weil Predigt, das ist ein Monolog. Aber Sie haben schon gemerkt, ich neige mich mehr zu einem Dialog. Und deswegen werde ich jetzt einige Fragen vielleicht im Laufe des Vortrags stellen. Sie dürfen antworten. Ausgenommen, dass das rhetorische Fragen sind. Gut? Was würden Sie sagen, das ist jetzt keine rhetorische Frage, was würden Sie sagen, wo man in der Bibel mit Israel beginnen kann? Ab welcher Seite? Ab welchem Kapitel der Bibel? Sie sagen erst? Wirklich, da kommt Israel und die Juden schon im ersten Kapitel. Erste Mose 12, stimmt? Die Geschichte mit Abraham. Abraham war ein Aramäer, im Grunde genommen ein heidnischer Mann, und er wurde zu einem Juden, zu dem ersten Juden. Das zeigt uns, dass das jüdische Volk eigentlich nicht nur eine Nationalität oder eine Religionsausübung, sondern eine Berufung ist. Merken Sie das? Eine Berufung. Abraham wurde Berufung und er wurde zum ersten Juden. Aber, und das haben manche auch vielleicht ein bisschen unwissend, aber doch richtig gesagt, wenn wir über Israel als Volk sprechen, müssen wir mit dem ersten Kapitel des ersten Buch Mose beginnen. Warum? Die Erschaffung Israels hat mit der Erschaffung der Menschheit zu tun. Gott schuf einen Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Im Garten Eden ging Gott mit Adam spazieren und er teilte ihm seine Pläne mit. Und als Adam und Eva sündigten, sprach Gott immer noch zu ihnen. Sogar Kain hörte noch die Stimme Gottes. Doch die Menschen wurden schlechter und schlechter und die Gesetzlosigkeit nahm immer mehr zu. Und so heißt es in 1. Mose 6, Alle ihre Gedanken und alle ihre Taten waren böse. Und es gab keine Kommunikation mit Gott mehr. Der Mensch war von Gott getrennt. Aber Gott schuf Raum. Gott schuf Raum für Noah und er setzte die Familie Noahs als Grundstein für eine neue Generation. Es sind die Kinder und Enkel von Noah, die heute die Nationen bilden. Aber damals gab es noch weder Juden noch Völker noch die anderen Völker. Es gab nur ein Volk. Und sie hatten einen riesigen Wunsch. Welches? Sie wollten geistlich werden. Sie wollten Gott erreichen. Aber nur auf die Art und Weise, wie sie sich ausgedacht haben. Und das war total falsch. Warum eigentlich? Ich gebe euch ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wenn meine Frau und ich uns ein Haushaltsgerät kaufen, dann bringen wir das Paket nach Hause oder wird das mit der Post geliefert. Packen wir das auf und versuchen alle möglichen Knöpfe zu drücken, Hebel zu drehen, bis wir feststellen, dass es nicht funktioniert. Erst dann lesen wir die Betriebsanleitung. Wenn wir die Verbindung zu Gott schaffen wollen, dann müssen wir zuerst die Betriebsanleitung lesen, die Bibel, sein Wort. Nur die Bibel kann uns sagen, wie wir Gott erreichen können. Ich erlebe das ziemlich oft, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, dass die Leute mir sagen, alle Wege führen zu Gott. Haben Sie sowas mal auch gehört? Eigentlich, das ist ja egal, sagen die Leute, wen du anbetest. Ob das Allah oder Buddha ist. Richtig, dass du dich auf Gott ausrichtest. Was sagt Gott zu dieser Frage? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist das Hauptgebot im Judentum. Und das beginnt mit den Worten Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und im Neuen Testament lesen wir nichts anderes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Gott ließ die Menschen in Babel die Früchte ihrer Blindheit und Hartnäckigkeit. Wenn er einfach seine Hand aus unserem Leben zurückzieht und sagt, geh, mach einfach, was du willst. Und das geschah mit den Nationen. Sie gingen in die verschiedenen Richtungen auseinander und beteten dort alle möglichen Götzen an. Und es gab wieder keine Kommunikation mit Gott. Aber Gott wollte immer noch die Gemeinschaft mit den Menschen. Und das war der Grund, warum Gott ein Volk als Werkzeug seiner Gnade braucht. Jetzt verstehen Sie ein bisschen, warum Gott Israel braucht. Als Werkzeug seiner Gnade. Oft fragen mich die Menschen in den Gemeinden, warum hat Gott Israel gerade erwählt? Warum nicht einen anderen Volk? Wissen Sie das? Also ich habe mich persönlich gefragt, wenn ich Gott wäre, also Gott sei Dank, ich bin kein Gott, ja? Ich würde ein anderes Volk wählen. Ich kenne mein Volk so gut, ich kenne mich so gut, ja? Ich würde... Darf ich meine Jacke auf?
Irgendwie an einem Punkt fühle ich mir stört.
Ich persönlich würde vielleicht Chinesen Ja, warum nicht? Sie sind so viel. Und sie sind auch sehr fleißig, muss man sagen. Oder von mir aus Deutsche. Was denken Sie, würden Deutsche für außerwählte Volk passen?
Nein.
Doch. Doch. Sie haben besonders Schwaben würde ich dafür sagen. Ich sage Ihnen warum. Ich lebe ja seit 25 Jahren unter den Schwaben. Und sie haben so interessante Eigenschaften. Zum Beispiel eines, was ich bei euch gelernt habe, ist ein gesunder Pragmatismus. Sie nennen das anders, aber ich möchte das nicht. Ich sage gesunder Pragmatismus. Ja. Man bereitet sich. Nein, das nicht. Ja, nee, aber ehrlich, Deutsche, sie haben eine ganz besondere auch Eigenschaft. Zum Beispiel, sie gehorchen euren Vorgesetzten ohne nachzufragen. Das wäre was für ein außerweltes Volk. Wir sind total anders. Wir sind hartnäckig. Da kommt Gott, stellen Sie sich mal vor, kommt Gott zu uns, zu einem von uns, und sagt, ich habe mich entschlossen, ein schlimmes Volk zu vernichten, Sodom und Gomorra. Was würde ein ganz normaler schwedischer Pietist dazu sagen? Ja, Gott, mach das, schnell die Gottlosen weg, so wie wir jetzt im Psalm 1 gesungen haben. Und was sagt der Jude? Er sagt, nein, Gott, auf keinen Fall. 50 Gerechten, wenn du dort findest, dann bitte nicht. Gott sagt, okay. Und was sagt der Jude? 40. Er sagt wieder, okay. 30. Er geht bis zu 10. Stellen Sie sich mal vor. 10 gerechte Menschen hätten den ganzen Staat retten können. Aber man konnte nichts in Sodom 10 Gerechten finden. Und seit dieser Zeit feiern die Juden ihren Gottesdienst nur, wenn 10 Männer zusammenkommen. Das ist der Grund, das ist die Tradition von Minyan. Gut, zurück zu unserem Thema, jetzt bin ich zu weit gegangen. Ja? Also, warum hat Gott Israel erwählt? Ich habe keine andere Antwort, als es uns die Bibel gibt. Und das ist ja 5. Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 8. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch auch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Meine Lieben, das ist die Antwort, warum Gott Israel erwählt hat. Ist das kompliziert? Nein. Würde ich sagen, nein. Und es fehlt in meiner Bibel die Seite, auf der steht, Entschuldigung, ich habe es nicht so gemeint. Euer Gott. Amen. Nein, gibt es bei mir nicht. Aber bevor wir über die Erwählung sprechen, kommt noch etwas. Im Jesaja-Buch, Kapitel 43, Vers 1, steht das Wort: Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Israel ist ein künstliches Volk. Gott hat sich nicht unter den vorhandenen Völkern ein Volk gesucht, sondern er erschuf dieses Volk. Was ist der Unterschied zu den anderen Völkern? Normalerweise leben die Menschen zusammen 100, von mir aus 300 Jahre, und während dieses Zusammenlebens entsteht eine gemeinsame Sprache, Kultur und Religion. Nicht so bei den Juden. Wir haben das alle als ein Paket bekommen. auf einmal auf dem Berg Sinai. Tora, die Weisung Gottes, ist unsere Kultur, Religion, Sprache und Verfassung. Bis heute gibt es keine Verfassung in Israel außer der Gotteswort Tora, obwohl nicht alle, die ganze Regierung nicht nach ihnen handelt. Aber es gibt wirklich keine andere Verfassung und das über 2500 Jahre. Im Vergleich dazu, sagen Sie mir bitte, wie alt ist die Verfassung von den Vereinigten Staaten von Amerika, das größte, mächtigste Land in der Welt, über 200 Jahre? Was ist der Unterschied zwischen 200 und 2000 Jahren? Ja? Die älteste Verfassung Israels ist die Tora, das Wort Gottes. Also, Gottes Motivation für die Erschaffung seines Volkes war die Liebe. Gott schuf selber den Gegenstand seiner Liebe. Also, was wir merken sollen, die Erschaffung geht der Erwählung voraus. Jetzt kommt die Erwählung. Du sollst ein Segen sein. Gott sagte zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit anderen Worten, Gott wollte durch sein Volk zu den Nationen, zu allen Menschen sprechen, in einer Sprache, die alle Völker verstehen können. Das war das Ziel und der Zweck unserer Erwählung. Der Name Gottes sollte auf der ganzen Erde bekannt werden. Jesaja, Kapitel 43, Vers 21, sagt Gott, mein Volk, meine Auserwählte, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll mein Ruhm verkündigen. Gott bestätigte mehrmals in der Geschichte seinen Auftrag an das jüdische Volk. Er hat uns so viel gegeben. Ich habe einmal das Neue Testament gelesen mit einem ganz bestimmten Blickwinkel. Schauen Sie mal her. Das ist alles, was Gott seinem Volk gegeben hat. Er schloss mit uns seine Bündnis und offenbarte uns seine Herrlichkeit. Die Shechida Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Die Propheten sprachen zu uns und wir bekamen die Offenbarung Gottes, die seine Weisung, die Tora. Alles, was hier aufgezählt ist, ist Römer Brief, Kapitel 9 von Paulus. Studieren Sie unter diesem Blickwinkel sein Kapitel. Aber das gleiche Wort Gottes, die Tora, die Weisung Gottes, lehrt uns, wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Gott bestätigte mehrmals seine Liebe zu uns. Du sollst ein Segen sein. Gott blieb dieser Verheißung immer treu, aber Israel versagte sehr oft und verliebte sich in die anderen Götter. Und dann kam die Zeit des Gerichts. 722 vor Christus, Israel und Samaria werden erobert und die Bewohner müssen ins Exil. 586 vor Christus, Nebukadnezar, der König von Babylon, zerstört den Tempel und führt die Bewohner Judäas in die Gefangenschaft. 70 nach Christus. Die Römer zerstören den zweiten Tempel und damit beginnt das größte Exil, die Diaspora. Exil, das bis zum 19. Jahrhundert dauert. Gott lässt sich nicht spotten. Aber seine Liebe trägt durch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um mit Israel einen neuen Bund zu schließen. Jesus starb auf Golgatha. Das war ein blutiger Bund. Warum? Weil das gleiche Wort Gottes, die Tora, lehrt uns, dass ohne Blutvergießung keine Sündenvergebung gibt. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Das war die Erfüllung von vielen prophetischen Worten, vielen Verheißungen im Alten Testament. Aber das war auch eine ganz klare Rede Gottes zu den Nationen. Der jüdische Messias ist gestorben und auferstanden, um die verlorenen nichtjüdischen Kinder nach Hause zu ihrem himmlischen Vater zu bringen. Erklärt die Bibel diesen Gedanken? Selbstverständlich. Apostel Paulus schreibt uns im Galaterbrief: Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat aber es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechten der Erden. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nur die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Erinnern Sie sich, das Ziel der Erwähnung Israels war, ein Segen für alle Menschen zu sein. Nicht um Selbstzweck, sondern für alle Menschen ein Segen zu sein. Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Unterhaltung mit einem frommen Juden gehabt in Israel. Gott schenkt mir manchmal diese Gelegenheiten. Und das war interessant. Ich habe ihm erzählt, dass ich als Jude an Jesus glaube. Dann hat er mir gesagt: Schau mal, im Judentum gibt es folgende Voraussetzungen für den Kommen des Messias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus hat keine von denen erfüllt. Was ist das in dieser Welt verändert wurde, seit Jesus gekommen war? Es war schwer, mit ihm zu reden, weil es gibt wirklich viele Voraussetzungen, die erst beim zweiten Kommen Jesus sich erfüllen. Aber ich kam plötzlich auf eine Gedanke. Dann habe ich ihm gesagt: Pass auf, seit dem ersten Kommen Jesus glauben 2/3 von unserer Menschheit an den Gott Israel. Die Mehrheit von den Heiden glaubt an Gott Israel. Ist das nicht eine Veränderung? Leute, das, was für uns jetzt selbstverständlich ist, natürlich, das ist für euch selbstverständlich, dass sie als Nicht-Juden an Jesus glauben, stimmt. Aber die Bibel beschreibt das als ein Geheimnis. Paulus schreibt, das ist ein Mysterium, ein Geheimnis, dass Gott den Heiden sich offenbart hat, dass sie jetzt auch an den Gott Israels glauben dürfen. Und das war für den Mann ein Argument. Das war ein Argument für den Mann. Ich danke Gott, dass er mir diesen Gedanken geschenkt hat in der damaligen Zeit. In der Zwischenzeit, seit dem ersten Kommen Jesu, sind 2000 Jahre vergangen. Und wenn ich heute gegenüber anderen Menschen sage, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, besonders was Israel betrifft, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllt, dann muss ich mit einer Frage rechnen. Dann muss ich mit einer Frage rechnen, und zwar mit der folgenden Frage: Was ist mit Israel? Was ist mit Israel? Der Messias kam und ging, und die meisten Juden glauben nicht an ihn. Hat Gott vielleicht sein Volk verstoßen? Was meinst du?
Eine bestimmte Zeit, ja, einmal. Und dann wird dieses kontinuierliche Zauberei kommt, dann wird hier das Volk der Juden, dann werden sie erkennen, in dem, wo sie gestochen haben, den sie praktisch abgelehnt haben, dann werden sie ihn erkennen, dann werden sie auch die Juden zum Glauben kommen.
Und sie haben schon den ganzen Plan. Wunderbar! Sehr schön, ja. Aber diese Frage wurde dem Apostel Paulus schon gestellt. Nicht wir heute beschäftigen sich damit. Der Apostel Paulus bekam diese Frage: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Was antwortet er darauf? Was ist seine Antwort? Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 11. Paulus sagt: Das sei fern. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit diesem Antwort nicht zufrieden. Warum? Weil Paulus hier zu politisch korrekt dargestellt wird. Paulus war kein griechischer Philosoph, sondern ein Jude. Und wenn jemand ihn gefragt hätte, ob Gott sein Volk verstoßen hat, dann würde er nicht so politisch korrekt sagen: Oh, das sei fern. Natürlich nicht. Er würde schreien: Nein, auf keinen Fall! Sind Sie alle verrückt, wenn Sie so denken? Warum denn? Aus welchem Grund? Und dann schauen Sie mal her, was macht Paulus? Er bringt die Argumente. Lesen Sie unter dem bestimmten Blickwinkel, welche Argumente bringt hier Paulus. Ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abraham aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Was sagt Paulus? Ich. Er spricht in Singularform. Er sagt: Ich bin ein Beweis Gottes, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Überlegen Sie sich, für den großen Apostel Paulus, die Tatsache, dass er alleine als Jude aus Gnade Gottes zum Glauben an Jesus kam, ist ein Beweis dafür, dass Gott sein ganzes Volk nicht verstoßen hat. Jetzt schauen Sie mal her, wir leben heute in einer Zeit, wo Tausende, über Tausende Juden in der ganzen Welt gibt, die Jesus nachfolgen, leidenschaftlich nachfolgen, messianische Juden in Israel und überall auf dieser Welt. Ist das für uns nicht ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat? Ist das für uns nicht eine Bestätigung dafür, dass Gott keiner von uns verstößt, sondern auf den Weg führt und segnet, wenn wir ihm radikal nachfolgen? Ja, es gibt noch im Römerbrief eine Verheißung, und da steht in Verse 25 und 26, Kapitel 11. Paulus schreibt: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit richten auf das Wort Geheimnis. Lesen Sie vielleicht einmal die Briefe von Paulus wieder mit einem ganz besonderen Blickwinkel auf das Wort Geheimnis. Das ist ein ganz besonderes Wort, das heißt auf Griechisch Mysterium. Und Paulus verwendet dieses Wort an einer ganz wichtigen Stelle. Zum Beispiel Epheserbrief fällt mir jetzt ein. Paulus spricht über ein Geheimnis, dass Juden und Nichtjuden was in Jesus eins sind. Ja? Also das Geheimnis. Und jetzt spricht er wieder über ein Geheimnis. Was für ein Geheimnis ist es? Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Das ist wahrscheinlich das, was Sie ausgesprochen haben. Ja, genau. Und dann spricht er ganz interessant vor: Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wir können stundenlang darüber diskutieren, was bedeutet ganz Israel. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Es wird die Zeit kommen aus Zion, der Erlöser, der abwendet wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Was lerne ich aus diesen Versen? Erstens, es gibt keine ewige Verdammnis für mein Volk, dass sie nicht an Jesus glauben. Nur für eine bestimmte Zeit und nur einen gewissen Teil. Nicht das ganze Volk. Übrigens, vielleicht das wird auch für euch interessant. Wie viele Nachfolger Jesu gab es im ersten Jahrhundert in Jerusalem? 100 200, 300, 4000. Wissen Sie, warum diese Frage interessant ist? In vielen christlichen Büchern, auch in den theologischen Auslegungen, lesen wir, wenn wir das lesen, haben wir den Eindruck, dass es die Nachfolger Jesu eine ganz marginale Gruppe sind. Irgendwo am Rande der Gesellschaft. Weniger eingeschüchtert und so. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir in der Apostelgeschichte 4 oder 6 über die 4000 Leute. Also 3000 kamen beim Pfingsten zum Glauben, das waren jüdische Menschen. Dann lesen wir über 4000 und in der Apostelgeschichte 21, weiß jemand wie viel? Oh, lesen Sie Apostelgeschichte 21, das ist ein ganz interessantes Kapitel. Ja? Der Jakobus, glaube Jakobus war das, macht ein Vertrauensgespräch mit Paulus und dann sagt er ihm, übrigens, guck mal aus dem Fenster. Das ist ein riesiges Platz. Und dann sagt man, siehst du, das sind die alle eifrige Nachfolger Jesu. Und dann sagt er ein ganz interessantes Wort. Im Griechischen heißt dieses Wort Myriaden. Haben Sie mal gehört? Also nicht verwechseln, nicht Milliarden, ja? Myriaden, nicht übertreiben. Das Wort Myriaden, griechisches Wort Myriaden, heißt mindestens 20.000 Menschen. Mindestens. Es gab mehr. Und jetzt passen Sie auf, es gab einen Historiker, Josephus Flavius, vielleicht den Namen haben Sie schon mal gehört, dem kann man einigermaßen vertrauen, und er schreibt, dass im 1. Jahrhundert gab es in Jerusalem 4000 Pharisäer. Denken Sie bitte, 4000 Pharisäer. Gut, wenn er ein bisschen runtergespielt hätte, ich würde sagen 6000. Ich habe meine Gründe dafür. 6000 Pharisäer und mehrere tausende Jesusgläubigen Juden. Das ist unverhältnismäßig. Die Bewegung Jesu war keine marginale Bewegung, das war unübersehbare Bewegung. Deswegen sagt der Hohen Rat zu Johannes und Petrus, ihr habt das ganze Jerusalem mit eurer Lehre überführt. Ja? Das muss man wirklich sehen, das war nicht nur die Einzige oder die Einzelne. Ja? Deswegen kann ich nie davon sprechen, dass Juden Jesus abgelehnt haben. Das höre ich auch immer wieder in den Predigten und den Vorträgen. Juden haben Jesus abgelehnt. Entschuldigung, wer waren die Leute, die ihm nachgefolgt haben? Waren das Griechen, Chinesen oder Russen? Ja, das waren die jüdischen Menschen. Das war eine innerjüdische Angelegenheit, wenn man da sowas richtig aufnimmt. Also nochmal, was lerne ich daraus? Keine ewige Verdammnis für mein Volk, dass sie nicht an Jesus glauben. Viele Juden, die Jesus nachfolgen. Und dann gibt es noch etwas ganz Interessantes. Dieses kleine Wörtchen,
so, in diesem Vers.
Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie verstehe ich als Jude dieses Wörtchen so? Nur auf diese Art und Weise. Durch den Glauben an Jesus, der Messias. Es gibt keinen extra Weg für das jüdische Volk, gerettet zu werden. Manche Leute wollen das. Sie schreiben, die Juden sind gerettet durch den Bund mit Mose. Das ist ja ein Quatsch. Der Mose-Bund war nie dafür gedacht, dass man zum Heil gelangt ist, sondern nur durch das neue Bund, durch den Glauben an Jesus, den Messias. So wie Sie gesagt haben, Sie werden sehen, auf den Sie durch Wort haben. Zacharia, glaube ich, prophetisches Wort. Mit anderen Worten, Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Das ist das, was wir merken sollen. Und jetzt kommt das dritte und das letzte. Erlösung. Du sollst ein Segen für alle sein. Gott entschied sich für Israel. Wie gut ist das für Israel? richtige Gesichtsausdruck, ja? Warum? Es gibt auch eine andere Seite der Geschichte. Mit Gott verheiratet zu sein, kann manchmal schwierig werden. Meine Frau hat mich zu ihrem Mann erwählt. Und sie ist glücklich. Aber, Mut zu geben, sie weiß, dass ich manchmal schwierig bin. Ja, bisweilen kann es auch fürchterlich sein. Aber sie hat ihre Entscheidung getroffen. Und in diesem Jahr feiern wir unser 40-jähriges Jubiläum. Was finde ich gut, oder? Israel bleibt das Volk der Verheißung. Nicht um Israel willen, sondern um Gottes Willen. In 2. Mose, Kapitel 19, Vers 6, sagt Gott, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was bedeutet das? 2000 Jahre später erklärt uns den anderen Juden, der Apostel Petrus, diese Worte. Schauen Sie mal her, 1. Petrus, Kapitel 1. Da sagt er, es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach dem Väterweis, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus hat für unsere Heiligkeit bezahlt. Jesus hat für unsere Heiligkeit bezahlt. Bezahlt nicht mit der Checkkarte, sondern mit seinem teuren Blut. Und jetzt passen Sie auf. Dieses erlöste, frei gekaufte Volk Israel ist heute in Bedrängnis. Es ist in Bedrängnis, weil viele von meinen Volksgenossen nicht an die Verheißungen Gottes glauben. Sie glauben nicht einmal an den Messias, den Gott ihnen geschickt hat vor 2000 Jahren. Und deswegen gibt es kein Shalom. Kein Frieden in Israel, das Thema von heute Morgen. Frieden ist eine Person, personifizierte Friede, der Messias Jesus. Aber nicht nur in Israel. Ich spreche mit den jüdischen Menschen überall auf dieser Welt. Sie haben auch keinen Frieden in ihren Herzen. Viele von denen haben Angst. Und immer wieder sage ich die Frage, das ist die Frage, keine innerjüdische Frage, das ist meine Frage an euch Christen. Ist es nicht unsere Pflicht, Israel zu helfen, in seine Berufung zu kommen? Ist das nicht unsere Verantwortung heute? Wir haben so viel von Israel bekommen. Wir sind die Zweige auf diesem wunderbaren Ölbaum. Kennen Sie das Bild von Paulus, vom Ölbaum? Und wir als Christen bekommen eigentlich der jüdische Saft. Wir trinken jeden Tag eine geistliche jüdische Saft aus diesem Ölbaum. Deswegen bleiben wir auch geistlich gesund. Aber es muss nicht eine Einbahnstraße sein. Und ich wiederhole meine Frage, ob das nicht unsere Auftrag und Pflicht, dem biblischen Volk, dem biblischen Israel zu helfen, in seine Berufung zu kommen. Ich habe Gott auch das gefragt. Ich habe gefragt, dass er mir einen Zugang schafft zu euch Christen, wie ich euch dafür motivieren kann, intensiv für das jüdische Volk zu beten, regelmäßig und nicht nur bei einer Israel-Veranstaltung. Und ich glaube, der Heilige Geist hat mir eine ganz wunderbare Verheißung gegeben. Es gibt in der Bibel eine gewaltige Verheißung für Israel. In der Zeit und der Not der Bedrängnis, die Zeit der Not und der Bedrängnis, sieht der Prophet eine Zukunft, in der die Stadt Jerusalem zum Lobpreis Gottes wieder aufgerichtet wird. Um das zu erreichen, gebraucht Gott bestimmte Menschen. Ich zeige euch das Wort und da steht in Jesaja Kapitel 62, Vers 6 und 7. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Diese Menschen, über die ich spreche, werden in diesem Wort Wächter genannt. Das ist ein ganz bestimmtes hebräisches Wort, Shomrim. Sie kennen das wahrscheinlich. Hine lo yanum ve lo yisham shomer Israel. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Hüter, Wächter, Shomrim. Und ich habe die Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setzte zum Lobpreis auf Erden. Und ich möchte gerne diesen Vortrag mit einer Frage schließen. Vielleicht eine rhetorische Frage, die mir jetzt keine Antwort verlangt, auf die ich keine Antwort verlange, aber ich möchte euch einfach mit dieser Frage lassen, damit wir einfach darüber beten, nachdenken. Wie? Fragen Sie sich, wie, auf welche Art und Weise kann ich als Nachfolger Jesu ein Wächter auf die Mauern Jerusalem werden? Wie kann ich helfen, Israel in seine Berufung zu kommen? Was kann ich dafür tun? Ob Gott mich in dieser Zeit anspricht? Wissen Sie, ich spreche über dieses Thema mit vielen Leuten. Und besonders die älteren Menschen, die wirklich lange Zeit, ihr Leben lang Jesus treu nachgefolgt haben, fragen mich, wir sind schon in einem fortgeschrittenen Alter, wir können nicht nach Israel fahren, wir kennen keine jüdischen Menschen, mit denen wir über Jesus reden können. Was können wir tun? Selbstverständlich sage ich vor allem Gebet. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es ja regelmäßig dafür gebetet wird, dass Gott sein Volk bewahrt und segnet, nicht nur in Israel, aber auch hier in Diaspora. Und dann kam ich noch zu einem Gedanken. Ich habe euch vormittag ein Blatt gezeigt, diesen Freundesbrief von uns, so ein kleines Blättchen, ja, die manche von euch bekommen und manche von euch bestellt haben. Übrigens, ganz vielen Dank für eure Namen und Adressen auf die Liste, weil ich weiß, dass wir jetzt im Gebet verbunden bleiben, dass sie dort aufgetragen haben. Und jetzt passen Sie auf, ich habe diesen älteren Geschwistern Folgendes gesagt. Wissen Sie, jedes Jahr, wir haben beim EDI ca. 6.000 bis 8.000 Freunde, die diesen Freundesbrief bekommen. Und jedes Jahr bekommen wir eine Nachricht, dass einer oder der andere in die Ewigkeit abberufen soll. Und gleichzeitig kommt eine Abbestellung von unserem Freundesbrief. Und das ist ja selbstverständlich. Ja, warum sollen sich die Kinder damit beschäftigen? Ja? Meine Lieben, sorgen Sie dafür. Wenn Sie noch die Möglichkeit haben, sorgen Sie bitte dafür, dass eure Kinder und eure Enkelkinder vielleicht das gleiche Anliegen über Israel tragen, wie Sie tragen. Das ist keine leichte Aufgabe. Ich verstehe das vollkommen. Aber vielleicht lohnt es sich die Mühe. Ich möchte gerne mit uns beten. Abino Malkin, unser Vater, unser König. Wir danken dir an dieser Stelle für deinen wunderbaren Plan mit deinem Volk. Wir danken dir dafür, dass du deinen Plan erfüllst, obwohl wir auf den ersten Blick das nicht sehen können. Aber du kommst mit deinem Volk zum Ziel. Und ich danke dir für viele, viele Menschen, die nicht Juden sind, die ich persönlich in Deutschland kennengelernt habe. Ich danke dir für meine Geschwister, die auch in den Ring treten für dein Volk. Danke dir für die Geschwister hier in dieser Gemeinde, die heute so zahlreich erschienen sind, die jetzt mit mir zusammen ja, unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass du wirklich die Menschen aufstehen lässt in Deutschland, die dein Volk segnen. die ihnen die wunderbarste Nachricht aller Zeiten bringen können, auf die Art und Weise, die du nun weißt. Herr, schenke es, dass deine Arbeit unterstützt wird, überall auf dieser Welt. Und segne es bitte, die Menschen, die das tun. So bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank für eure Geduld. Ich glaube, nicht viele Leute sind eingeschlafen worden. Und wenn sie schon ein bisschen Sorgen gemacht haben, dann verstehe ich das richtig. Sie haben meditiert einfach. Andreas, vielleicht kannst du weiter übernehmen oder soll ich?
Ich kann das
hier bleiben.
Ja, erstmal hier bleiben.
Ja. Zunächst einmal, ich hätte noch eine halbe Stunde, sogar noch eine Stunde zugehört, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, vielen Dank. Also das ist das Anliegen, was wir natürlich in unseren Gemeinden selten hören, ja. Diesen Blick auf Israel auch so wirklich in der Verantwortung zu haben. Und kann wahrscheinlich niemand anderem besser sagen, der das von Herzen auch überzeugt ist, der von diesem Volk kommt und dieses Volk bei diesem Lied. Zurzeit komme ich aus anderen Gemeinden, aber auch wir in unserer Gemeinde haben schon sehr das Anliegen, auch Israel zu segnen und sind sehr pro Israel eingestellt. Aber es ist noch mehr möglich, ne? Das haben wir gehört. Und das ist ein gutes Anliegen. Vielen Dank. Ja, wir sind noch nicht am Ende, weil Sie oder ihr habt vielleicht ja Fragen mitgebracht, die ich als Pastor oder auch andere vielleicht gar nicht so beantworten können, sicher nicht beantworten können. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch Dinge zu fragen zu dem, natürlich, was wir gehört haben, oder vielleicht auch andere Dinge, die zu diesem Thema Israel oder Judentum einfach noch unbeantwortet geblieben sind. Das ist jetzt die Möglichkeit, dann nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit. Wir haben es so vorgesehen, dass wir dann hier offiziell Schluss machen, weil die Zeit eben ist. Und dann sind Sie, seid ihr alle herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Es gibt noch Kaffee und Kuchen in großen Zahlen, der Saal, wo wir Mittag auch gewesen sind. Also dort können wir noch ein bisschen miteinander reden und Gemeinschaft geben. Wer weiter muss, der kann das gerne tun. Aber zunächst erstmal die Fragen und später mache ich hier offiziell Schluss. Aber wie gesagt, wir sind gerne noch eingeladen, hier zu bleiben, noch Schriften mitzunehmen von der Edi und so weiter. Ja, gibt es eine Frage allgemein oder jetzt zu dem gehört haben?
Also als wir beim Mittagessen saßen, habe ich mehrere Fragen bekommen. Vielleicht liegt das nicht in eurer Kultur, öffentlich die Frage.
Ja.
Aber Sie dürfen, wir sind jetzt unter uns.
Ja.
Ich wollte fragen, was die Kopfbedeckung für eine Bedeutung hat.
Meine Kopfbedeckung, ja, danke. Danke für diese Frage. Normalerweise, wenn ich in den Gemeinden komme, dann fragen mich zuerst die Kinder, was haben Sie so was Komisches auf dem Kopf? Und ich glaube, dass viele von euch auch Interesse dafür haben. Also, oder anders, die Leute sagen, beziehungsweise fragen, wenn sie an Jesus glauben, warum tragen sie immer noch diese Kopfbedeckung? Also, die Sache ist die. Ich trage meine Kopfbedeckung aus zwei Gründen. Zum einen, das ist meine Identität, meine Verbindung mit meinem Volk. Ich bin als Jude geboren und ich werde als Jude sterben. Zum anderen aber, was für mich wichtiger ist, hat es eine geistliche Idee. Und das ist folgendes. Es gibt in der Bibel einen ganz wichtigen Fest. Also wir Juden leben mit vielen Festen. Und einer davon heißt Yom Kippur. Das bedeutet der große Versöhnungstag. Meine Kopfbedeckung heißt Kippa. Merken Sie, das ist eine Verbindung, ja? Yom Kippur, das ist ein Tag,
an dem der heiligste Tag im jüdischen Kalender, der Tag, an dem der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingehen durfte. Interessant, was hat er dort gemacht? Er sprengte das Blut von den geopferten Tieren auf der Deckel von Bundeslade. Der Deckel heißt in deutscher Übersetzung, helfen Sie mir, Sühnedecke, in einer anderen Übersetzung Gnadenthron, glaube ich, steht auch Eberfelder oder so. Gnadenthron. In der hebräischen Bibel steht ein ganz interessantes Wort. Kaporet. Jetzt passen Sie auf. Hebräisch ist eine sehr kompakte Sprache. Und es gibt eine Wortwurzel aus drei oder vier hebräischen Konsonanten. Und aus diesem Wortwurzel entwickeln sich mehrere Begriffe. Jetzt machen wir eine Wurzelbehandlung. Kippa, Yom Kippur, Kaporet. Diese alle Worte haben das gleiche Wortwurzel. Ja, meine Kopfbedeckung, heiligster Tag in der Bibel und der Deckel von dem Bundeslade. Und es geht um eine dieselbe Gedanken. Sühne. Die Sühne, die Bedeckung von den Sünden. Jetzt, was hat es mit mir persönlich zu tun? Warum trage ich das? Ich muss bemerken, ich trage das nicht immer. Also wenn ich schlafe oder dusche, nicht dusche, trage ich das nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich trage es nur, wenn ich einen Dienst habe, wenn ich bete und wenn ich das Wort Gottes weitergebe. Warum? Bei diesen Handlungen, mir ist es sehr, sehr wichtig, Folgendes. Ich als Anatoli Uschomelski bin nicht der größte Autorität. Es gibt jemanden, der über meinem Kopf steht, der meine Sünde mit seinem Blut bedeckt hat, und das ist mein Herr, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Das ist die Bedeutung. War ein bisschen länger, aber verständlich.
Weiß man, wie viele Israel auf der Welt verteilt sind?
In der Bibel steht geschrieben, dass die Völker sind verteilt nach der Stämme Israel. Was das bedeutet, fragen Sie mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber die Bibel gibt uns einen Hinweis darauf, dass es irgendwelche Verbindung gibt zwischen den Stämmen und die Verteilung des Völkers.
Kann man nicht sagen,
der Stamm ist ein Bosch, der Stamm ist ein Ziel? Ich bin weit davon entfernt und aus einem ganz bestimmten Grund. In den letzten 50 Jahren kamen so viele Spekulationen darüber. Es wurden Bücher tonnenweise darüber geschrieben, wo sie die 10 verschollenen Stämme liefern. Bis dahin, dass einen amerikanischen Prediger, der eine Mega-Church-Gemeinde leitet um die hunderte Tausende Christen, plötzlich ihnen offenbart hat, ihr seid alle die 10 verlorenen Stämme in Israel. Mann, wie kann man so eine dumme Irrlehre weitergeben? Und so viele Menschen, ja. Also solchen Sachen, deswegen spekuliere ich damit nicht. Das Einzige, was ich weiß, der Gott weiß bestimmt. Und in der Offenbarungsbuch bekommen wir einen Hinweis darauf, dass Gott weiß, wo die Stämme sind, obwohl sie verschollen sind, die sind wieder alle zusammen. Die sind wieder alle zusammen. Genau. Wir werden sehen.
Aber von allen Stämmen sind inzwischen welche in Israel?
Ja, aber man kann das nicht feststellen. Verstehen Sie, jede Behauptung heute, ich gehöre zu dem oder zu dem Stamm, ist grundlos. Warum? Seit Jahre 70, als der Tempel zerstört wurde, keiner kann mit hundertprozentig Sicherheit sagen, ich gehöre zu dem Stamm Dan oder Juden oder sowas. Ja. Warum? Weil im Tempel alle Register gewesen waren. Deswegen ist der Geschlechtsregister in Matthäus und Lukas Evangelium so wichtig sind für die Juden. Ich weiß, dass für Christen das langweilig zu sein, sie blättern das schnell um, weil diese komischen Namen ihnen nicht viel sagen. Aber die jüdischen Menschen lesen das mit großem Interesse, weil diesen Geschlechtsregister beweist uns, dass Jesus der Messias ist. Das ist ja interessant. Der einzige Stamm, der heute mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, wir gehören schon dazu, das sind die Priester und Leviten. Priester, das sind die Kohanim auf Hebräisch und die Leviten. Wenn Sie einen jüdischen Friedhof besuchen, aber einen alten jüdischen Friedhof, der ziemlich alt ist, auch einen alten Gräber, können Sie bei manchen Gräber so ein Zeichen sehen. Die zwei erhobene Hände in der Form einer hebräischen Buchstabe Shin. Die Buchstabe Shin bedeutet der Name Gottes El Shaddai. Wir haben sie mal gehört, ja? Und das sind die Gräber von den Priestern, von den Leviten, weil Gott den Leviten, den Priester aufgetragen hat, sein Volk zu segnen. Und auf manchen Gräbern sehen Sie einen Krug mit Wasser. Das sind die Leviten, die Aufgaben hatten, im Tempel sich mit dem Wasser zu beschäftigen. Da kann man schon mit einer gewissen Sicherheit sagen, ja, diese Leute haben ihre Traditionen durchgetragen durch die Jahrhunderte lang. Aber nur die anderen sind da Spekulationen. Sie wollten was sagen.
Ja. Was gehört zur Tora? Wir haben ja das Alte Testament und was steht hier in der Tora?
Eigentlich, es gibt eine Seite in der Bibel, die ich gerne wegmachen würde. Das ist die Seite, die das Neue und das Alte Testament trennt. Die muss nicht sein. Die hat hier nichts zu suchen, ehrlich gesagt. Ja? Warum? Weil das eine kontinuierliche Entwicklung von Anfang bis zum Ende, das ist das lebendige Wort Gottes. Das Wort Gottes besteht aus dem. Also, ich mache das Wort Altes Testament eigentlich nicht. Wir benutzen das nicht, aber ich mache das nicht. Warum ich das nicht mache? Weil in sich selbst diesen Begriff ist schon prädestiniert, zu sagen, das war das Alte und das haben wir jetzt das andere, bessere, neue. Das klingt so wie die alten Socken. Die kann man irgendwo in die Ecke schmeißen, weil sie stinken. Ja? So eine Vorstellung haben manche Christen über das Alte Testament. Jetzt passen Sie auf. Die hebräische Bibel, das ist der andere Name einfach für das Alte Testament, heißt auf Hebräisch Tenach. Merken Sie einfach das Wort Tenach. Und Tenach ist eine Abkürzung für drei Begriffe. Erstens, das sind die Tora. Tora, die erste fünf Bücher Mose. Das ist die Tora. Die beste Übersetzung für das hebräische Wort Tora, kann mir jemand sagen?
Weisung.
Richtig, oh, da bin ich unter kundigen Menschen. Normalerweise sagen Christen Gesetz. Ja? Aber das Gesetz hat so eine Intention, dass man nicht so gerne mag. Ja? Wenn man in den Psalmen liest, der David schreibt, ich liebe dein Gesetz. Versuchen Sie an die Stelle des Wortes Gesetz einen anderen Begriff zu stellen. Ich liebe das Grundgesetz Deutsche. Oder das Hartz-IV-Gesetz. Oder das neue Datenschutzgesetz. Klingt komisch, ja? Und deswegen die beste Übersetzung ist die Weisung. Es gibt auch eine Ausgabe vom Alten Testament, sie heißt so, Weisung. Buber